Amen. Wir feiern Gott. Herzlich willkommen hier und heute Morgen im Evangeliumshaus. Egal, ob du hier vor Ort bist, im Livestream bist, ob du es später anhörst. Schön, dass du da bist. Ich bin Jonathan und ich freue mich, dass wir heute über ein Thema reden können, das ich das Bowser-Dilemma genannt habe. Wer gerade verwirrt ist und sich fragt, von Bowser habe ich in der Bibel noch nie gelesen. Keine Sorge, wir schlagen kein neues Buch auf, das wir jetzt Bibel nennen. Er kommt nicht in der Bibel vor. Aber ich glaube, er hilft uns, ein Prinzip zu verstehen, indem wir uns mal anschauen, wie er mit unserer heutigen Textstelle im Römer 5 zusammenhängt. Wer einen klassischen Titel bevorzugt, kann gerne auch die Predigt überschreiben mit Sind Sünde und Gnade ein Widerspruch? Fangen wir an mit Bowser. Einige werden ihn kennen, einige vielleicht auch noch gar nicht. Er ist ein Charakter, der seit 1985, der ist älter als ich, in Videospielen und dieses Jahr auch in einem Kinofilm vorkam. Er ist jemand, der über beide Ohren verliebt ist. Das ist doch schön, oder? Er ist verliebt. Und zwar in eine Prinzessin. Wie klassisch könnte die Geschichte noch sein? Sie heißt Peach, diese Prinzessin, in die er verliebt ist. Und sein großes Ziel ist es, eines Tages diese Peach zu heiraten. Schön, oder? Er hat sich da auch schon alles vorgestellt, wie das dann ablaufen soll. Er hat ein Lied für sie geschrieben. Welch eine wunderbare Love Story, oder? Ist doch süß. Jemand, der in eine Prinzessin verliebt ist. Und nun lasst mich eine These aufstellen. In unserem Leben sind wir oft wie dieser Bowser. In unserem Leben sind wir oft wie dieser Bowser. Oder? Ich meine, das Streben nach Liebe liegt doch in uns allen. Wir wollen geliebt, geschätzt sein von anderen Menschen. Wir wollen glücklich sein am Ende des Tages. Wir wollen dafür sorgen, dass unser Leben gut funktioniert. Wir wollen vielleicht unsere Ziele in Karriere oder Familie erreichen. Vielleicht überhaupt erst einmal den einen Partner finden. So wie Bowser seiner Liebe Peach hinterher ist. Eine entscheidende Frage, die ich uns heute stellen möchte, ist: Wie? Wie erreichen wir die Dinge, nach denen unser Herz sich sehnt? Wie gehen wir auf unserem Weg im Leben? Lasst uns schauen, wie Bowser seine Liebe, die Prinzessin Peach, erreichen möchte. Aber zunächst schauen wir uns doch mal ein Bild an. Okay. Es passt jetzt nicht so ganz zu der Love Story eines Verliebten in eine Prinzessin. Aber wir wissen doch alle, es kommt auf die inneren Werte an, oder? Die inneren Werte. Nun, also müssen wir schauen, was er so tut. Was macht er in seinem Leben so? Ich habe ein paar Dinge rausgesucht, möchte zwei davon nennen. Das erste ist, er erobert andere Völker und unterdrückt die Bevölkerung. Okay, also, ja, okay, die Love Story verliert gerade. Weiterer Punkt, er entführt Prinzessin Peach, um zu zwingen, sie ihn zu heiraten. Oh, was für eine süße Liebesgeschichte. Nee, ich glaube nicht mehr. Spätestens jetzt ist klar, okay, dieser Bowser, auch wenn er, wie es erst so klang, voll süß verliebt ist in Wahrheit ein echt böser Charakter. Aber ich habe doch gerade gesagt, in unserem Leben sind wir oft wie Bowser. Jonathan, das musst du doch jetzt zurücknehmen. Muss ich? Schauen wir mal in unsere heutige Textstelle. Wir bewegen uns ja gerade durch den Römerbrief und wollen lesen in Römer 5 den Vers 12. Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt. Moment mal, aber wir sind hier doch die Christen, oder? Wir sind die Guten, oder nicht? Nun, ich glaube, alle meint alle. Und damit sind wir inbegriffen. Alle haben gesündigt. So wie Bowser den falschen, in Klammern sündigen Weg eingeschlagen hat, über Macht und Gewalt, um Peach zu gewinnen, so schlagen wir den falschen Weg ein, wenn wir in unserem Leben das tun, was die Bibel als Sünde kennt. Das nenne ich das Bowser-Dilemma. Bowser ist verliebt, er will eigentlich etwas richtig Gutes, die Liebe. Und niemand wird absprechen, dass die Liebe etwas Gutes ist. Aber sein Weg dahin könnte verkehrter nicht sein. Was ist mit uns, die wir heute Morgen hier sind? Mit den Zielen unseres Lebens und der Frage, wie wir diese erreichen. Ich für meinen Teil stelle schon immer wieder in meinem Leben fest, dass ich anfange, schlecht zu denken. Vielleicht über andere, vielleicht über mich. Vielleicht auf der Arbeit manchmal mehr meinen Vorteil suche, anstatt Gott zu fragen, okay Gott, in dieser Situation, was ist dein Wille? Und so hart es klingt, das Wort Sünde, aber es meint genau das. Wie ist es bei dir? Sicherlich, wenn wir ehrlich werden, kennen wir alle Situationen, in denen wir uns unfair anderen gegenüber verhalten. Oder in denen wir Dinge tun, von denen wir ganz klar wissen, dass Gott diese Dinge niemals gut findet. Oder in denen wir Dinge tun, wie maßlos Essen in uns schaufeln, sexuelle Gedanken haben außerhalb der Ehe, den ganzen Tag mit Fernsehen zocken oder Social Media verbringen, der ständige Blick auf die eigenen Finanzen und Karriere. All das, wenn wir ehrlich sind, hindert uns manchmal daran, Gottes Weg vollständig nachzufolgen. Wie die Bibel es nennt, wie Gott es nennt, ist, wir sündigen. Und das Problem in der ganzen Geschichte ist, Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist Vollkommenheit. Das bedeutet, er und Sünde, das funktioniert einfach nicht. Zusammenfassend kann man also sagen, wir sind vor Gott schuldiger, als wir uns vorstellen können. Wir sind vor Gott schuldiger, als wir uns vorstellen können. Ich sehe gerade, alle sind begeistert. Hey, das Gute an der Sache ist, dass wir als Christen wissen dürfen, dass die Textstelle nicht nach Römer 5, Vers 12 endet. heißt das, wenn wir das hören, wir sind schuldiger, als wir uns vorstellen können, dass wir von nun an unsere Köpfe hängen lassen und sagen, ja, es ist eh vorbei mit uns, es bringt alles nichts mehr. Nein, denn Gott lässt uns mit dieser Situation nicht alleine. Wir haben jemand, wenn ich das so sagen darf, der für uns das Bowser-Dilemma löst, der für uns das Problem löst, das wir damit haben, dass wir doch eigentlich das Gute wollen, aber unser Weg, den wir eingeschlagen haben, oftmals der falsche ist. Lass uns weiterlesen in Vers 15. Da heißt es, dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlungen und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Denn wenn die Verfehlung eines Einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Gottes, eines einzigen Menschen, Jesus Christus, der auch Gott ist, beschenkt worden. Das, was die Gabe Gottes bewirkt, entspricht nicht einfach den Folgen, die die Sünde jenes einen hat. Denn das Urteil Gottes, die Antwort auf eine einzige Verfehlung, führte zur Verdammnis. Seine Gnade hingegen, die Antwort auf zahllose Verfehlungen, führt zum Freispruch. Wenn es durch die Verfehlung eines Einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen Einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Wir haben eine Hoffnung, die nicht normal ist. Ein Bowser hat sie nicht. In vielen Bereichen unserer Gesellschaft gibt es Situationen, in denen Menschen, die Fehler machen, keine Hoffnung mehr haben, weil es das Ende für sie bedeutet. Weil es einfach bedeutet, dass sie das, was sie sich doch eigentlich wirklich wünschen, nicht mehr erreichen können. Und wir, und deshalb ist die Kirche so wichtig, wir haben eine Hoffnung, die nicht sagt, wir sind alle gut und Fehler sind nicht so schlimm, sondern die sagt, ja klar, Fehler sind schlimm, aber Gottes Vergebung, das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist so viel größer, wenn wir es doch nur annehmen. Er vergibt uns. Kann er das? Kann er mir auch meine Schuld vergeben? Du weißt nicht, was ich alles getan habe. Und ja, ich kenne das Dilemma, dass man an manchen Punkten hadert. Man sagt, ja, ich habe sie doch schon Gott gegeben, aber irgendwie spüre ich, irgendwie ist das noch nicht bereinigt. Dann ist es oftmals, dass wir es uns selber nicht vergeben können. Und wenn es dir vielleicht in einer Situation in deinem Leben so geht, dass es Dinge gibt, die du zu Gott gebracht hast, dann lass mich dir zusprechen, ja, er hat dir vergeben. Aber das heißt nicht, dass dein Gewissen dich nicht anklagt. Das tut es weiter, möglicherweise. Wenn du da an einem Thema zu kämpfen hast, wir haben ein geniales Seelsorgeteam in unserer Gemeinde. Die Folie seht ihr nach dem Gottesdienst. Da sind ganz viele Ansprechpartner, auf die man einfach zugehen kann und sagen kann, hey, ich habe da eine Schwierigkeit. Dann nutzt diese Gelegenheit, diese Menschen, die hier sind, weil sie es einfach lieben, dir zu helfen. Denn Vergebung ist ultimativ, ist absolut. Es gibt da kein Komma und das müssen wir jetzt noch tun, wie es vielleicht im Mittelalter war, als man dann Ablassbriefe gekauft hat, um seine Schuld loszuwerden, sondern Vergebung ist vergeben. Und ich finde es so genial, wie die Logik, wie einfach diese Logik hier im Römerbrief ist. Wenn durch die Verfehlung eines Einzigen, einer Person, die Sünde in die ganze Welt kam, dann kann auch eine einzige Person sie wieder auslöschen. Eine Person bringt etwas, eine andere nimmt es weg. Kann Gott dir vergeben? Kann Gott mir vergeben? Eine Frage, die wir uns immer wieder vielleicht in unserem Leben stellen. Ja, er kann und er will, wenn wir zu ihm kommen. Und wenn Vergebung geschieht, ist sie endgültig. Und keiner, weder du selbst, weder ich selbst, noch irgendein anderer Mensch hat dann noch das Recht zu sagen, du hast aber Folgendes getan. Wer das macht, spielt sich als Richter auf, obwohl Gott den Fall doch längst am Kreuz gelöst hat. Spannend fand ich an dieser Textstelle noch, was wir in Vers 17 lesen. Wir lesen, dass der Tod seine Herrschaft ausübte. Und danach würde man erwarten, und jetzt übt Jesus seine Herrschaft aus. Aber das steht hier nicht. Hier steht, durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maße empfangen, in der Gnade des neuen Lebens herrschen. Das bedeutet, vor Gott haben wir eine ganz andere Stellung, als wir hatten, als wir noch unter Sünde gelebt haben. Und das ist ein Angebot, das für jeden Menschen gilt. Jesus hat einem christenmordenden Paulus vergeben. Ich weiß nicht, was deine Schuld ist, die du mit dir rumschlägst. Aber wenn Jesus einem christenmordenden Paulus vergeben kann, dann auch dir. Dann auch dir. Ich habe schon angeschnitten, wie Jesus das gemacht hat am Kreuz. Aber was genau bedeutet das? Vielleicht für Leute, die das noch nicht so genau wissen, möchte ich es kurz an 4 Bildern erklären. Und zwar haben wir da das erste Bild. Wir können gerne die Folie dazu anmachen. Ist das Herz. Da sind wir wieder bei der Liebe. Es steht für das Ziel unseres Lebens, Gott von ganzem Herzen zu lieben und unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Und ganz ehrlich, zumindest mir geht's so, ich liebe Gott, gar keine Frage. Und ich versuche, meinen Nächsten zu lieben. Aber kann ich wirklich sagen, immer von ganzem Herzen tue ich beides? Nein, manchmal, da menschelt es bei uns. Und dafür steht diese Weggabelung. Diese Weggabelung, die anzeigt, hey, es geht für uns nach links, nach rechts, aber nie einfach nur geradeaus auf Jesus zu. Und das ist ein Problem. Und deswegen kam Jesus auf diese Welt. Jesus, derjenige, der es als einziger geschafft hat, immer gerade zu gehen. Sein ganzes Leben lang Gott von ganzem Herzen und seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben. Und die Tragik ist, obwohl er als einziger nichts verkehrt gemacht hat, ist er brutal am Kreuz hingerichtet worden. Damit hat ein Unschuldiger die Strafe bekommen, die eigentlich wir verdient hätten. Die Geschichte endet da nicht, sondern Jesus ist auferstanden. Und deswegen haben wir eine Hoffnung. Und dafür steht das letzte Symbol, der Anker, die uns festhält wie ein Anker, die uns festhält, wenn unsere Schuld versucht, uns runterzudrücken, die uns festhält, wenn wir nicht mehr wissen, wo der Kopf uns steht. Ein Anker, der auch im Sturm einfach das macht, wofür er da ist. Festhalten. Und genauso kann es uns gehen, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Und wenn du das noch nie in deinem Leben getan hast, egal wo du heute bist, ob in der Kirche, ob online, kannst du genau das heute tun. Und diese Hoffnung mithaben. Zusammenfassend möchte ich diesen zweiten Abschnitt mit dem Titel Gottes Vergebung ist größer, als wir uns vorstellen können. Gottes Vergebung ist größer, als wir uns vorstellen können. Das sind doch gute Neuigkeiten, oder? Wenn wir uns selber nicht vergeben können, können wir wissen, okay, aber Gott kann mehr vergeben, als ich mir vorstellen kann. Ich finde das gute Neuigkeiten. Und so beschwingt starten wir in den nächsten Abschnitt unseres Textes. Vers 20. Und das Gesetz, damit sind die 5 Bücher Mose gemeint, die damals beschrieben haben, wie man leben sollte, wenn man gottgefällig leben möchte. Es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Wir sehen also, Verfehlungen, Sünde sind nicht einfach nur, ist halt vorbei, sondern es hat eine Tragweite. Und gerade dort, wo die Sünde sich im vollen Maße auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und dem Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft, zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Das Gesetz, das, was Gott uns sagt, wie es gut ist zu leben, unter anderem die 10 Gebote, hat das Ziel für uns, dass uns klar wird, überhaupt in welchen Bereichen unseres Lebens wir nicht so leben, wie es Gott gefällt, in denen wir sündigen. Unser Bowser vom Anfang der Geschichte, der hätte jemanden gebraucht, der ihm sagt, du willst das Herz von dieser Prinzessin erobern? So nicht. So schaffst du das nicht. Niemals. Und das Geniale ist, wir haben etwas, was uns genau das sagt. Und das ist die Bibel. Das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird beschrieben wie ein Spiegel, den wir uns vorhalten können. Es zeigt uns, was in unserem Herzen vorgeht. Es zeigt uns, wo wir gottgemäß handeln oder wo wir vielleicht egoistisch handeln. Wichtig dafür ist lediglich, dass wir sie natürlich lesen, in irgendeiner Form. Um dann aber nicht an dem Punkt stehen zu bleiben, oh nein, ich habe jetzt erkannt, was alles falsch ist in meinem Leben, sondern um dann zu sagen, okay, und danke Gott, dass du mir das alles vergibst. Nicht nur meine offensichtlichen Fehler, die mir auch eingefallen sind, sondern auch all die Sachen, in denen ich dich, Gott, gekränkt habe, von denen ich vielleicht gar nichts gemerkt habe. Wir haben gerade gelesen, dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Und meine beiden Ende der Abschnitte lauteten, wir sind vor Gott schuldiger, als wir uns vorstellen können und Gottes Vergebung ist größer, als wir uns vorstellen können. Sind das nicht beides Widersprüche? Wie passen Sünde und Gnade zusammen? Im Text haben wir von beiden Prinzipien, die irgendwie gelten, gelesen. Und ich glaube, beide sind wichtig. Denn wenn wir eines von beiden auslassen, nehmen wir das Beispiel, wir reden nur noch über Sünde, so wie wir es am Anfang der Predigt hatten, dann werden wir alle depressiv und erkennen gar nicht, was Gott an Gutem für uns vorbereitet hat. dann sind wir bloß Moralprediger, die sagen, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht, das ist übrigens Sünde, das geht nicht. Und keiner fühlt sich mehr wohl, wenn er zu Gott kommen will. Wenn wir dagegen nur über Gnade reden und immer sagen, ja, Gnade, 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 so richtig sie ist, dann laufen wir an dem Weg vorbei, den Gott eigentlich für uns vorhat. Dann sind wir bloß Liberalprediger. Solange es dir gut tut, ist es gut. Und beides, alleine für sich genommen, ist falsch. Wir sind vor Gott schuldiger, als wir uns vorstellen können. Und Gottes Vergebung ist größer, als wir uns vorstellen können. Beides zu wissen, ist notwendig, um gesund als Christ zu leben. Was bedeutet das für uns? Wir gehen gleich nach dem Gottesdienst hier raus, haben eine Predigt gehört. Und die entscheidende Frage ist, was bedeutet das jetzt für uns? Was soll da mit unserem Leben passieren? Ich habe versucht, es mal in einen Satz zu bringen. Wenn die Bibel es Sünde nennt, dann ist es verkehrt. Wenn wir Jesus um Vergebung bitten, dann ist es geklärt. Wenn die Bibel es Sünde nennt, dann ist es verkehrt. Wenn wir Jesus um Vergebung bitten, dann ist es geklärt. Es ist vorbei. Es ist vergeben. Das hat Jesus für jeden Einzelnen, der das möchte, am Kreuz bewirkt. Wo stehst du heute? Vielleicht lebst du gerade, wie du willst. Und du bist vielleicht sogar hier im Gottesdienst, aber mit deinem Alltag hat Gott nicht mehr viel zu tun. Und ich rede nicht davon, von heute an musst du 100% perfekt leben, das schafft niemand. Aber ich lade dich ein, genau das in der Lobpreiszeit vor Jesus zu legen und ihn zu bitten, Herr, hilf mir, dass ich mehr auf das, was du dir von mir wünschst, achte. Hilf mir dabei. Wir haben auch ein Gebetsteam, so Leute mit kleinen Schildern dran. Sprich die an oder sprich deinen Nachbarn an, ob er für dich betet. Aber nutz diese Lobpreiszeit, die wir gleich haben, um das vor Jesus zu legen und ihm zu bitten, hilf mir, dass ich ernst nehme, was du Gott mir sagen möchtest. Auf der anderen Seite, vielleicht hast du erkannt, dass du schuldig bist vor Gott. Und es macht dich inzwischen nur noch fertig, weil du gefühlt keinen Fuß mehr auf den Boden kriegst. Dann leg auch das heute Morgen vor Jesus hin. Jesus ist am Kreuz nicht gestorben und auferstanden, damit wir uns jetzt schuldiger fühlen als vorher, sondern damit wir Vergebung, damit wir Frieden finden in ihm. Und vielleicht ist heute die Lobpreiszeit genau dein Moment, um das anzunehmen für dein Leben. Vielleicht machst du es heute einfach da, wo du bist, ob hier, ob im Livestream, mit einem persönlichen Gebet zu Gott. Und dann versuchst du es in der nächsten Woche, dich daran immer wieder zu erinnern, was du dir heute vorgenommen hast. Vielleicht lässt du aber auch für dich beten. Entweder während des Gottesdienstes oder im Anschluss danach. Aber ich bitte dich, egal wo wir gerade stehen, egal welche Herausforderungen unseres Lebens wir gerade meistern müssen, ob wir uns schuldiger fühlen als jemals zuvor oder ob wir Gott nur am Rande beachten. Lass uns heute einen Schritt machen hin zu Jesus, hin zu seiner Vergebung, aber auch zu seiner Klarheit, für das, wie wir unser Leben führen. Lass uns gemeinsam aufstehen und zum Abschluss beten. Vater, wir danken dir. Dass du jeden Einzelnen von uns so unendlich liebst. Und gleichzeitig wollen wir dir all das bringen, wo wir gegen dich gehandelt haben, wo wir diesen geraden Weg auf dich zu verlassen haben. Wir wollen dich bitten, vergib es uns und schenk uns ein freies Gewissen, damit wir in deiner Freude in die kommende Woche gehen können. Schenk uns den Mut, die Dinge anzugehen. Und lass uns nicht einfach Woche für Woche weiterleben, sondern schenk uns, dass wir uns Woche für Woche mehr nach dir ausstrecken und mehr von dir erleben und erfahren. Sei es in Vergebung, sei es vielleicht auch in der Klarheit, was richtig ist und was falsch ist. In Jesu Namen. Amen.